Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Wann haben Sie denn das letzte Mal Lotto gespielt? Lockt Sie vielleicht auch manchmal der Jackpot? Bei Sachsen-Lotto geht es um noch mehr als Spielen und Gewinnen. Denn die staatliche Lotteriegesellschaft ist Traditionsunternehmen und Wirtschaftsfaktor im Freistaat Sachsen. Und dabei dienen die Einnahmen eben nicht nur der Erfüllung privater Träume, sondern fließen maßgeblich in das Gemeinwohl. Millionen für die Gesellschaft, für Sport, Kultur und viele soziale Projekte. Mit Frank Schwarz, dem Geschäftsführer der SLG, der Sächsischen Lotto GmbH, habe ich hinter die Kulissen von Sachsen-Lotto geschaut und mit ihm über ökonomischen Erfolg und soziale Verantwortung gesprochen.
Herr Schwarz, herzlich willkommen bei Wirtschaft im Osten. Schön, dass Sie mitmachen. Vielen Dank dafür. Ich will auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. Lotto hat ja eine lange Geschichte in Sachsen. Wenn man das nachliest, kommt man aufs 18. Jahrhundert. Also Lotto und Sachsen, das hat schon immer und gehört schon lange zusammen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, aber es ist auch eine wunderschöne Startfrage, weil es nimmt die zwei Motive auf, die uns auch hier in Leipzig bei Lotto begeistern. Wir sind 1713 gegründet, also ganz früh im 18. Jahrhundert. Und das ist so eine Anekdote am Rande, insbesondere deswegen, weil das sächsische Königshaus die Lottoerträge nicht nach Braunschweig abfließen lassen wollte. Und ich stelle uns immer als Wirtschaftsfaktor dar und wir sind immer noch auf dem Trip, möglichst viel Geld für Sachsen zu beschaffen in dem Punkt. Und insofern ist das ein Punkt, der uns wirklich umtreibt. Andererseits ist das auch eine Traditionslinie, in der man steht. Und Lotterien sind halt eben dadurch entstanden, weil man gesagt hat, dass die Erträge, die entstehen, sollen Gemeinwohl finanzieren. Und das merkt dann jeder, der es durchs Land geht, wo überall Lottogelder hingehen. Und das sind so zwei Punkte, die jenseits all des Spiels, des Gefühls, des Traums, des Reizes, was macht man denn mit dem Geld, wenn man gewinnt, natürlich auch ein Haus prägen und uns prägen.
Da kommen wir gleich nochmal konkreter drauf zurück. Aber Lotto spielt immer noch was mit Träumen zu tun, oder? Wie ist da die Resonanz bei Ihnen?
Wir sagen sogar, wir verkaufen Träume, wir verkaufen nicht Glück, weil jeder kann ganz gut sich ausrechnen, welche Chancen sind, aber der Moment, einen Tipp abzugeben, der Moment, einen Rubbel los aufzurubbeln und jetzt zu sagen, wenn da 100.000 entsteht, was mache ich denn damit? Das ist das, was die allermeisten zum Spielen antreibt und das ist so ein Reiz, so ein Spielreiz, der, glaube ich, in ganz vielen von uns drin ist und wo Lotterien ein ganz schönes und ein ganz schöner Moment sind, wo man diesem Traumgefühl nachgeben kann. Und deswegen ist für uns die spannende Frage, dass wir gar nicht Gewinne so stark in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich dieses Was-wäre-wenn-Gefühl. Und im Übrigen sind das auch die Geschichten, die dann entstehen, wenn dieses Was-wäre-wenn mal eingetreten ist, was dann Gewinner erzählen, was sie machen wollen oder wenn wir Befragungen machen, die sich dann allermeistens erfüllen, dass es häufig gar nicht die grandiosen, ganz riesengroßen Träumer sind, ich kaufe mir einen Jet, um das jetzt mal mit einem Werbespot zu machen, sondern eher zu sagen, na, ich gönne mir mal was Besonderes. Und das ist dieser besondere Moment, was eigentlich im Glücksspiel auch verbunden und verborgen ist.
Lotto kennen alle eigentlich, oder?
Na, fast alle. Wir glauben, sie könnten sogar noch ein bisschen mehr. Also wir befragen das. Wir haben auch in Sachsen das einzige Landespanel im Glücksspielbereich, wo wir zweimal im Jahr 2000 Menschen befragen, wie sie spielen, was sie wahrnehmen etc. Deswegen kennen wir das ganz gut. Mit einer gestützten Bekanntheit kennt fast 90% Lotto in der ein oder anderen Form. Mit den einzelnen Spielen, das ist dann ein bisschen altersabhängiger. gibt Leute, also vereinfacht gesagt kann man sagen, Sofortlotterien sind ein bisschen jünger. Lotto 6 aus 49 ist ein bisschen älter von der Kundschaft, aber selbst Lotto 6 aus 49 ist bei 20% der 18 bis 30-Jährigen bekannt. Also das heißt, es ist schon ein Spiel für die breite Masse. Und da wir mit Zahlen begonnen haben, es werden 50 Millionen Tipps pro Jahr abgegeben auf 3 Millionen Sachsen, die überhaupt spielen dürfen, die bei uns spielen dürfen, ist das schon eine ganze Masse.
Ich will nochmal bei der Frage bleiben, Umfrage, Befragung, was wissen Sie über Ihre Kunden, über die Spielerinnen und Spieler, was sind das für Menschen?
Es ist wirklich ein Spiel für die breite Masse, das ergibt sich schon aus den Zahlen raus und das zieht sich durch alle Altersgruppen, das zieht sich durch alle Einkommensgruppen und interessanterweise, da haben wir übers Panel, was wir jetzt seit ca. anderthalb Jahren machen, auch viel gelernt. Es ist auch regional relativ vergleichbar. Wir hatten mal ursprünglich die Vermutung, dass wir in bestimmten ländlichen Regionen mehr Lottospieler haben als in den Städten. Das ist nicht so. Die Produkte sind manchmal ein bisschen anders, weil die Lebenssituationen unterschiedlich sind. Aber Lotto ist wirklich ein Spiel für die breite Masse. Und das ist auch der Auftrag und die Idee. Und dann ist man bei dem Punkt, wer spielt welches Produkt, wie macht man eine Kommunikation, wie spricht man den an. Und wir merken natürlich auch Bewegungen. Wir merken zum Beispiel in den jüngeren Kundengruppen, dass der Gemeinwohlanteil oder dieses Gemeinwohlidee, Lottoerträge gehen, verbleiben im Lande und machen ganz konkret durchaus ein Motiv ist. Also nicht nur beim Spielen, sondern durchaus, wenn wir Bewerbung haben. Einige wissen gar nicht, dass es Gemeinwohlfinanzierung beiträgt, aber das ist ein Punkt, wo viele sagen, oh, das ist interessant, das gönne ich mir jetzt mal und weiß, es geht ins Gute rein. Und wir sehen es auch bei neuen Produkten, also die im Lotteriebereich insgesamt kommen, dass dieser Punkt, ich tue was Gutes für die Gesellschaft, in zunehmender Treiber ist. Das ist auch der Grund, weswegen wir neue Produkte, wenn wir sie die entwickeln, zum Teil auch bewusst so positionieren, auch anfassbar machen wollen, wo geht das Geld hin, wem nutzt das was und auch darüber so eine, ich möchte fast sagen, Mobilisierung erreichen, weil neben all diesen Zahlen und Spielerlebnis ist dieses Thema, was im Lande zu tun, was in die Region zu tun, glaube ich, ein Punkt, wo jeder Akteur, der hier unterwegs ist, eine gewisse Motivation haben sollte, was voranzukriegen. Und das treibt nicht nur das Haus als Ganzes, sondern das treibt bei uns auch ganz wesentlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die sagen, oh, das ist spannend, hier arbeite ich unter anderem deswegen gern, weil ich einen Sinn in meiner Tätigkeit sehe. Ich glaube, das ist in der Wirtschaft ohnehin ein manchmal unterbelichtetes Feld, dass wir ja viel Zeit, viel Energie, viel Herzblut in unsere Tätigkeiten stecken. Und da geht es nicht nur darum, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern es ist auch notwendig, Tätigkeiten nachzugeben und nachzugehen, die einen Sinn beinhalten. Die sagen, also ich tausche jetzt nicht nur diese Sache, sondern ich bewirke was damit. Und wir versuchen insbesondere in der Kommunikation auch diese Aktivitäten anfassbar zu machen, also konkrete Beispiele zu machen, ganz platt, also ein besonders plattes Beispiel. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren an jedes Schloss von Schlösser und Gärten eine Plakette geschraubt, die erst auf der Festung Königstein, dicht beim Brunnenhaus, wo dann drin steht, finanziert oder unterstützt mit Lottomitteln, um diesen Punkt von, wir überweisen es in den Landeshaushalt und von da aus geht es raus, sondern es passiert ganz konkret was damit, viel stärker anfassbar zu machen.
Sie gelten ja als Sächsische Lotto GmbH, aber auch Sie persönlich, Herr Schwarz, als Geschäftsführer, als Innovator. Nochmal zu der Frage, was wissen Sie über Ihre Kunden, was machen die, was haben die für Präferenzen? Haben Sie ein Forschungsprojekt aufgesetzt, schon seit einiger Zeit mit Fraunhofer? Was erwarten Sie sich dafür für Ergebnisse?
Da muss ich einführend vielleicht erläutern, dass 70% unseres Geschäftes in der Terrestrik sich abspielen. Und in der Terrestrik wissen wir nicht, wer spielt, sondern Das ist ein anonymer Tipp und wir wissen aus Kundenbefragungen, dass das für einen Teil der Kunden, das sind, gehört so zu lotterietechnischen Anekdoten, diese Anonymität schätzen. Weil es ist nicht nur eine Anonymität der Einzahlung, sondern wenn man dann mit seinem gewonnenen Tipp geht, kann man selbst entscheiden, wohin man es überweisen lassen will. Und das ist für einige durchaus ein Motiv im Glücksspiel. Das ist auch faszinierend, deswegen sagen wir auch, Gewinnern und vor allem Großgewinnern, mach's bitte mal an einer Bank, bei der du nicht bekannt bist. Aus guten Gründen, weil das halt eben so ein echtes Phänomen ist und da ist durchaus ein Reiz. Das hat aber eben das Problem, dass wir für die Kunden, die dann in der Terrestrik spielen, in der Annahmestellen, nicht wissen, wer sich dahinter verbirgt und das im Zweifelsfall auch nicht wissen wollen, weil das natürlich eine ganze Menge datenschutzrechtliche Implikationen hat. Aber wir wollen natürlich verstehen, was begeistert die, was interessiert die, welche Produkte werden in Kombination gespielt und wenn sie so viele Daten haben, also wir haben dann Millionen und Abermillionen von einzelnen Datensätzen, dann ist es gar nicht so einfach, die zusammenzufassen. Und zum Beispiel zu ermitteln, was ist denn so der typische Warenkorb? Also, und das ist ja interessant, weil man dann vielleicht ein schönes Angebot machen kann oder wo man es gemeinsam bewerben kann. Und da finden Sie zum Beispiel Sachen raus, dass bestimmte Lose immer dann gespielt werden, wenn die Euro-Jackpot-Zahlen hochgehen. Das heißt, unser Losumsatz in bestimmten Einzellosen geht dann hoch, wenn die Jackpots der Jackpot-Lotterien hoch sind. Und das ist dann natürlich eine interessante Sache, weil wir das zum Beispiel im Online-Kanal nicht so in der Form sehen, weil das Spielverhalten ganz anderes ist. Das kriegen Sie nur raus, wenn Sie sagen, okay, ein typischer Warenkorb, und das können Sie ja ermitteln, weil wir Zeitstempel auf den einzelnen Transaktionen haben. Dann wissen wir beispielsweise, also ein Tipp beim Euro-Jackpot wird mit einer Wahrscheinlichkeit X von dem Kauf der goldenen 7 gefolgt. Das ist ja dann interessant, da liegt ja der Alltagsverdacht nahe. Das wird wohl dann der gleiche Kunde sein. Und da finden Sie, wenn Sie Millionen von Spieleinsätzen haben, natürlich Muster. Sie finden aber zum Beispiel auch Muster, indem Sie es mit anderen statistischen Daten vergleichen. Und eine dieser Daten, mit denen wir es verglichen haben, ist so eine Sentimentanalyse. Und Sie waren lange in Medien und wissen, manchmal sind ist die veröffentlichte Meinung in positiver Stimmung und manchmal aktuell vielleicht ist nur ein bisschen negativer Stimmung. Da sind dann kritische Begriffe häufiger, dann tauchen emotionale Aussagen anders auf, all das, was wir im Bereich Sentimentanalyse kennen. Und wir konnten beispielsweise dann zeigen, dass Losumsätze korrelieren mit positiver Stimmung. Das heißt, wenn es im Lande bessere Stimmung ist, wenn Frohsinn unterwegs ist, wenn Heiterkeit in den Straßen, gehen unsere Losumsätze hoch. Und das finde ich ja deswegen interessant, weil wir sagen ja auch, ist ja ein Wirtschaftspodcast, dass Wirtschaft auch viel Psychologie ist. Und es gibt wenig belastbare Indikatoren, die Verbraucherstimmung definiert. Wir haben viele Indikatoren, beispielsweise im Geschäftsbereich, Logistik, Halbleiterabverkauf etc. pp., was uns eine Vorhersage erlaubt für die industrielle Produktion. Wir haben sowas kaum im Bereich Konsumenten oder harte Konsumentenindikatoren. Die sind aber relevant und durch das wir so ein übergreifendes Spiel sind, sind das halt eben wichtige Sachen. Aber da muss man sagen, wir sind die Ersten, die es in Deutschland machen. Wir sind eine der wenigen, die es überhaupt europaweit sich an so ein Brett rangebaut haben. Wir sind erst am Anfang des Weges. Da ist noch viel zu entdecken, um das auch stabil zu machen. Wir werden auch sehen, wie wir es weiterentwickeln. Aber wir sind überzeugt davon, dass wir aufgrund unserer flächigen Vertretung und unserer umfangreichen Zahlen ein interessanter Datenpool sind. Wo immer es uns hinführt. Also da werde ich wahrscheinlich in 2 Jahren anders drüber reden, als ich heute drüber rede, aber das ist halt eben der Preis und der Reiz von Forschung, dass sie Neues ausgraben.
Wir sprechen nicht nur über Lotto, weil über Lotto sprechen spannend ist, sondern wir sprechen auch über Lotto, Sie haben es gerade schon angedeutet, weil Lotto in Sachsen insbesondere ein Wirtschaftsfaktor ist. Und Sie haben hohe Spieleinnahmen und Sie führen vor allen Dingen viel Geld an den Freistaat Sachsen ab, also in den Landeshaushalt im Jahr 2025. Und Sie haben vor kurzem ja eine Bilanzpressekonferenz gemacht. Rund 120, 122 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, führen Sie an den Landeshaushalt ab. Damit kann man viele Kitas bauen, damit kann man viele Schulen sanieren, aber damit kann man natürlich auch noch andere Dinge tun. Also insofern haben Sie ja eine hohe Bedeutung einfach auch für den Haushalt in Sachsen.
Ja, wir sind uns dessen auch sehr bewusst. Das ist durchaus auch ein Antreiber. Ergänzend vielleicht zu den Zahlen ist es halt relevant, dass es gemeinwohlorientiert ist. Das ist die Logik, in der Lotterien operieren. Es ist deswegen ein Geschäft im Eigentum des Staates, weil gleichzeitig damit die Verpflichtung einhergeht, diese Erträge gemeinwohlorientiert, und das ist gesetzlich ganz strikt geregelt, wohin das gehen darf, auszuschütten. Wir sind uns aber auch sehr bewusst, wenn wir schwächeln würden, um es umgangssprachlich zu formulieren, dass ein Teil dieser Gelder nicht ersetzt werden könnte, weil, ich glaube, wir wissen alle, dass der sächsische Haushalt sehr angespannt ist, auch in den nächsten Jahren weiterhin sehr angespannt sein wird. Und dann sind Erträge, die wegfallen, nicht einfach ersetzbar durch Umschichtungen. Und das ist uns sehr klar und begründet auch ganz, ganz viele Aktivitäten, die wir in dieser Richtung tun. Andererseits, ich will da gar nicht klagen, es ist ja auch ein Stückchen sinnstiftend zu wissen, dass Geld in Musikschulen oder in Sport oder wohin auch immer geht. Randbemerkung, nicht die Lotterie entscheidet darüber, das ist in Sachsen ziemlich einzigartig, sondern das wird seitens des Landtages verteilt. In anderen Ländern gibt es da andere Konstrukte, aber uns ist diese Abgrenzung wichtig. Wir sind volkstümlich gesagt dafür verantwortlich, Geld einzuspielen, aber nicht es auszugeben, es nicht zu verteilen. Und das ist auch wichtig, weil wir auch, und ich auch ganz persönlich glaube, dass solche Erträge und die Menge eine gewisse Repräsentation verlangen. Und das ist ein Thema, wo wir weder organisatorisch aufgestellt sind, noch aufgestellt sein sollen. Und insofern kann ich mit dieser Sache ganz gut leben. Ich will aber auf einen Punkt nochmal ein Stückchen zurückkommen, der auch Wirtschaftsfaktor ist, der häufig übersehen wird. Wir haben Flächenversorgungsauftrag. Das Monopol, das Lotteriemonopol basiert auf der Notwendigkeit und da auf der Annahme, dass, weil halt Spielen so ein Grundtrieb ist, der Staat ein Angebot machen muss, ein legales Angebot, um nicht alle möglichen Nebeneffekte zu generieren. Wenn er aber ein Angebot machen muss, dann muss dieses Angebot auch überall verfügbar sein, weil es macht ja jetzt wenig Sinn, drei Annahmestellen zu unterhalten, um formal zu sagen, wir haben das Angebot, sondern wir haben Flächenversorgungsauftrag. Und mit unseren etwas mehr als 1200 Annahmestellen sind wir tatsächlich das größte terrestrische Netz, was in Sachsen existiert. Ich will nicht verhehlen, dass das nicht ganz günstig ist, so ein Netz zu betreiben. Aber es ist unser Auftrag und wir sind über die Provisionszahlungen an die Annahmestellen, die sich in der Fläche befinden, natürlich auch ein wichtiger Umsatzstrom, der in bestimmten Regionen bedeutsam ist, ob dort noch ein Einzelhändler unterwegs ist oder halt eben nicht mehr. Das ist der Punkt, wo wir dann halt eben nicht nur mit unserem Eigentümer im Finanzministerium sprechen, sondern durchaus auch mit dem Wirtschaftsministerium, mit der Regionalentwicklung, weil uns wichtig ist, dass wir in der Fläche diesen Versorgungsauftrag aufrechterhalten, selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle durchaus schwer ist. Und da kommt noch ein dritter Punkt, weil wir vorhin bei Wirtschaftspsychologie waren. Ich glaube, wir tun alle gut dran, die Fläche zu erhalten und zu betreiben und jedes Engagement zu fördern und zu unterstützen und mitzuhelfen, dass es existiert, was diese Gemeinschaften auch in der Fläche ermöglicht. Das ist die dritte Komponente, weil wenn ich so in den Einzelhändler in der Fläche sind, der ist meist nicht nur Einzelhändler, der ist gleichzeitig im Sportclub irgendwie der Kassenwart, klassische Funktion, oder er sponsert vom lokalen Fußballclub die Trikots oder. Und das möglich zu machen, das ist ein wichtiges Motiv. Und das ist mehr als Geld, sondern das ist mehr, das ist Unterstützung, Zugewandtheit, Kommunikation, Bereitstellung von Reichweite, all das, was wir als Wirtschaftsakteure halt eben auch machen müssen.
Ich will noch einen Moment beim Thema Gemeinwohl bleiben. Es gibt eine starke Priorität bei der Ausschüttung an Fördermitteln, an Fördergeldern, beim Sport, bei der Kultur. Und das haben wir richtig verstanden, das wird politisch entschieden, im Landtag, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Nehmen Sie uns nochmal einen Moment mit, wie das zustande kommt und wie auch sozusagen die Schwerpunkte im Grunde sich entwickeln. Man könnte auch sagen, natürlich politisch entschieden werden.
Ehrlicherweise, ich kann darüber gar keine Auskunft geben. Ich weiß es schlichtweg nicht. Also es gibt einen Haushaltsausschuss, das sage ich auch jedem, der uns konkret um Mittel für Initiative ABC fragt. Den verweise ich an den jeweiligen Abgeordneten, gegebenenfalls auch an seinen Vertreter, der dann im Haushaltsausschuss ist. Wir haben weder Kenntnis, wie die Diskussionen laufen. Ich nehme an, lebhaft in heutigen Zeiten, noch wie die Prioritäten gesetzt werden, weil das natürlich aus dem politischen Raum kommt. Und das ist für uns oder für mich auch ganz persönlich so eine gewisse rote Linie, die ich nicht überschreite. Ich möchte nicht mal den Anschein erwecken, dass wir irgendwo Einfluss nehmen oder haben wollen, sondern weil es die klare Trennung ist, was wir erfahren, und das kann man im Haushaltstitel, ich glaube, 53.000 im Detail auch nachlesen, ist, dass der Freistaat selber oder der Landtag selber darauf Wert legt, dass es flächig ist. Sie werden dort also Projekte oder Vorhaben überall in Sachsen geben. Ich glaube, das war vor vielleicht 15 Jahren, um niemand auf die Füße zu treten, leicht anders. Da stand der Haushaltsausschuss ein bisschen in dem Vorwurf, besonders die Großstädte zu befördern. Das ist nicht mehr der Fall. Deswegen zum Beispiel auch der bewusste Finanzierung vom Landessportbund, weil Landessportbund organisiert Breitensport und der ist in jeder Kommune oder Großkommune präsent. Und man versucht auch zwischen den fünf Feldern, also neben dem angesprochenen Sport und Wohlfahrt, auch Naturschutz, Kultur und Suchtberatung vernünftig und sachlich korrekt zu verteilen. Also da finden Sie alle Punkte wieder. Und das wechselt natürlich, auch das merkt man, wenn über Jahre man den Haushalt vergleicht, wechselt auch über die Jahre. Da ändern sich dann politische Prioritäten. Aber da kann ich nur auf die Haushälter selber verweisen, ob sie darüber Auskunft
geben wollen. Es entlastet sie, nicht mitwirken zu müssen.
Ja, es entlastet uns. Und man muss natürlich auch sagen, wenn Sie solche Beträge vergeben, und das ist durchaus relevant, dann müssten Sie auch eine Organisationsform aufbauen, die das revisionssicher macht. Und ich kenne das aus anderen Landeslotterien. In Berlin ist das beispielsweise über eine Stiftung organisiert. Da ist ein Team von 20 Mitarbeitern nur damit beschäftigt, den Weg von Antrag zu Auszahlung zu orchestrieren. Und ich kann nur sagen, ich habe wirklich genug zu tun, oder mein ganzes Team hat genug zu tun, gute Angebote für unsere Kunden zu machen. Mögen den Rest andere machen.
Ich habe eben gesagt, die SLG und Sie als Person gelten als jemand, die sehr auf Innovation setzen. 1221 Annahmestellen aktuell und ein sich weiterentwickelndes und auch notwendigerweise weiterentwickelndes Online-Geschäft. Wie sind die Anteile und was sehen Sie sozusagen auch in der nächsten Zeit da an Potenzial?
Also erstmal zu den Anteilen. Wir haben ungefähr 70% unserer Umsätze im terrestrischen Bereich. Wir haben ca. 25% unserer Umsätze im Online-Kanal. Und der Rest ist Dauerspiel und Kundenkarten und vergleichbar. Zum Thema Online. Wir denken online in zwei Richtungen. Das eine Thema ist der reine Distributionskanal. Ich tippe praktisch den... Oder gebt den Tipp ab auf Online, haptisch vergleichbar wie ein Tippschein, den ich in der Terrestrik abgebe. Ich kreuze einfach Zahlen. Das ist sicher ein Thema. Da fragt man, ist das effizient, ist es bequem? Für denjenigen muss die Anwendung, oder das wesentliche Online-Geschäft ist bei uns in der App, muss die noch ein bisschen umgestaltet werden, um so eine Bequemlichkeit zu erzeugen. Wir haben jetzt beispielsweise einen Lottoscanner eingeführt. Da scannt man quasi den Schein und weiß nicht nur, ob man gewonnen hat, sondern insbesondere, wie viel man gewonnen hat. Braucht also nicht nachschauen. Das ist Bequemlichkeit. Das hat aber mit dem Spielerlebnis im Wesentlichen nicht allzu viel zu tun, was wir sehen. Und jetzt ziehe ich die Linse ein bisschen auf, ist, dass wir ja nicht nur Teil der Lotterien, sondern Teil des gesamten Glücksspiels sind. Und das entwickelt sich von Glücksspiel, ich gebe einen Tipp ab und habe eine Gewinnwahrscheinlichkeit oder einen Gewinn zu, ich werde unterhalten. Das heißt, die Bereiche zwischen Glücksspiel und Unterhaltung, die sich ja definiert, wie ich Menschen angenehm die Zeit vertreibe, die beginnen zu verschwimmen. Das ist ein großer Trend und wir schauen auch viel, was international passiert, ein zunehmender Trend, den wir in den unterschiedlichsten Feldern abdecken. Und das gibt uns dann zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal Glücksspiel und Lotterien als ein Unterhaltungsprodukt betrachten und nicht als ein Glücksspielprodukt, dann ist die Frage, hat derjenige jetzt noch einen Zusatznutzen über das Gewinnversprechen hinaus? Und der Zusatznutzen sind viele und teilweise sind es sogar die zentralen. Das gibt es beispielsweise, dass es gemeinschaftsbildend ist. Teamtipp ist so ein klassisches Beispiel. Ich gebe nicht nur in Tipp ab, sondern ich mache das in der Gemeinschaft und weiß, wenn was zurückkommt, dann geht es auch der Gemeinschaft zugute. Einer von unseren Partnern, da gehen Grüße nach Weißwasser raus, da haben die Füchse in Weißwasser beispielsweise eine Tippgemeinschaft. Das ist nur über den Eishockey-Club finanziert. Ich glaube, die spielen natürlich auch ein bisschen und die spielen sogar in der Kabine, dass sie da Tipps abgeben. Ich glaube, die machen das nicht nur wegen dem Tipp und dem möglichen Gewinn, auch das. Die machen es, weil sie Bock haben, miteinander drüber zu schwatzen. Also ein komplett glücksspieluntypisches Bereich. Oder es gibt andere, die finden bestimmte Motivwelten interessant. Scheint fast schräg für jemanden, der es nicht macht, aber es gibt Lose, die werden nicht deswegen gespielt, weil da ein Gewinnentscheid drin ist, sondern weil es den Leuten eine Freude macht, aufzurubbeln. Die mögen einfach dieses haptische Motiv. Ich nehme ja irgendeine Münze und rubbel jetzt mein Rubbellos frei. Ich habe da auch schon Kunden beobachtet, die dann 10 Lose vor sich hatten. Übrigens die maximale Menge, was man an einem Tag kaufen darf und dann mit einer Freude beim Feierabendbier das aufgerubbelt haben. Da war wahrscheinlich Gewinnentscheid auch interessant, aber sie mögen das. Kennen wir ja auch jeder für uns. Ich weiß nicht, wer diese Verpackungstüten kennt, wo so kleine Noppen sind. Und ich kenne Leute, die Fans davon sind, Noppe für Noppe aufzupressen. Da ist gar kein Gewinnentscheid dabei. Aber offensichtlich empfinden die das als ein total coole Zeitvertreib. Und das ist dann, wo Glücksspiel sich wechselt von diesem Entscheid, sondern vertriebene Zeit. Und wir sehen das zum Beispiel bei Games. Games sind darauf ausgerichtet und gebaut, dass sie nicht nur in Los haben, sondern dass sie in irgendeiner Form eine Animation haben, dass sie vielleicht in einen eigenen Avatar reingehen können, dass sie in irgendeiner Form Schiffe versenken oder was auch immer spielen können und daraus ihre Freude aus der verbrachten Zeit haben. Und das sind die Punkte, die wir in Richtung digital bringen. Das ist der eine Weg. Aber wo wir beispielsweise auch in diesem Jahr Lose reinbringen, die quasi wie Rätseln gleichen. Also die an Kreuzworträtsel angelehnt sind, wo sie mit Faktoren arbeiten, also wo das Spielerlebnis ganz anders ist als nur ich rubbel auf und sehe, gewonnen oder nicht, sondern ich habe einfach eine gute Zeit. Und dann merkt man schon, so wie ich drüber rede, dass das uns auch wichtig ist. Und nicht nur im eigentlichen Spielerlebnis, sondern auch im Erleben von Lotterien.
Und eine Motivation, jüngere Zielgruppen zu gewinnen?
Natürlich auch. Aber die sind teilweise schon da, sondern ihnen eher entgegenzukommen. Und natürlich sind die Reize von jungen Zielgruppen anders und das nehmen wir logischerweise auch wahr und dementsprechend kommuniziert man auch anders und nicht nur produktbezogen, sondern wenn wir bei der Pressekonferenz auf die ersten 6 Folgen Lottoloft als eigenen YouTube-Kanal zurückgeschaut haben, dann war das ja nicht ein Motiv Produktwerbung, sondern Lotterien in ihrer Positionierung wieder relevant zu machen, wahrnehmbar zu machen und zu sagen, da gibt es eigentlich was Interessantes und wir sind an dieser Stelle natürlich auch ermöglicher, weil wir dann versuchen, und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, Geschichten zu erzählen, die sonst niemand sonst erzählt, weil logischerweise haben wir im Bewegtbild nur eine begrenzte Anzahl von Kanälen und da können wir dann durchaus unsere Reichweite mal nutzen, um Sachen zu popularisieren, die vielleicht das Licht der Öffentlichkeit durchaus verdienen, aber zu klein sind, um jetzt beispielsweise im MDR, um den Landessender zu erwähnen, überhaupt ein Sendefenster zu bekommen. Ist ja nachvollziehbar. Und da gibt es so Sachen, die dann auch eine persönliche Freude machen. Also ich war vor 2 Wochen, haben wir auch veröffentlicht, im Capgrund mit Tom-Uwe Paus unterwegs. Capgrund, ein kleines Tal bei Dresden, wo eine Capgrundmühle ist, wo die Sage geht, dass die Schluchtszene im Freischütz danach entwickelt worden ist, weil Weber dort in der Capgrundmühle geschrieben hat. Und aus solchen Sachen entstehen Geschichten. Und an einerseits und andererseits kriegen wir das auch popularisiert. Also das, was wir dort mit ermöglichen, ist eine Sanierung der Capgrund-Treppe, damit man überhaupt wieder zur Mühle hochsteigen kann. Und das sind so Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Und da ist nicht der Scheck, den wir übergeben haben, sondern dass ich jetzt in einem Podcast über eine Bürgerinitiative erzähle, wo sich, weiß gar nicht ganz genau, 20 oder 25 Leute aus dem Elbtal zusammengefunden haben und gesagt haben, wir packen es mal an. Jetzt kämpfen sie seit 2 Jahren, jetzt haben sie eine Finanzierung von der Stadt zugesagt bekommen, nächstes Jahr werden sie es sanieren. Und das ist das, und da könnte ich ganz viele Geschichten dieser Couleur erzählen, und das ist das eigentlich Wichtige.
Die Sächsische Lotto GmbH ist gut vernetzt in Sachsen, das kann man erwarten, das gehört sich auch so. Sie sind Mitglied in verschiedenen Vereinigungen, will ich sagen, und sie beteiligen sich auch an dem Preis Unternehmer des Jahres. Mhm. Ist das wichtig, dass Sachsen Lotto da mitmacht, und was für einen Stellenwert hat das für Sie?
Wir haben ja eingeführt, dass Lotto ein Wirtschaftsakteur ist, aber es gibt noch eine persönliche Befassung, die jetzt von mir dazu kommt. Ich habe bevor meiner Lottozeit, und das mag ein interessanter Twist sein, ja nicht nur in der Industrie gearbeitet, sondern habe auch in die 3 Jahre davor die Industrieforschungsprojekte der TU Dresden begleitet. Also man bringt da so eine persönliche Historie im Guten wie im Schlechten mit. Unter anderem die, dass wir aber glauben, dass es wichtig ist, Innovation zu fördern. Und Unternehmer des Jahres sind ja nicht nur die Erfolgsgeschichte, die dann die Statue bekommt, sondern vielleicht ein bisschen weniger bekannt, da ist auch ein Wettbewerb von jungen Unternehmen. Und ich sitze gerade über den fast 40 Bewerbungen, wo der junge Unternehmer, ich glaube, die ersten 5 Jahre kann man sich bewerben, der ihre Bewerbung abgeben. Und auch da ist ein Punkt, dem man Öffentlichkeit geben muss. Und wo man sagt, hier ist was total Interessantes entstanden, von Lernplattformen über Nutzung von Granulat, um alte Turnschuhe zu recyceln, oder alte Designs des Sächsischen Königshaus, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wieder zu revitalisieren. Und wenn wir da mithelfen können, sei es, dass wir diesen Preis unterstützen oder dass wir in der Jury mitdiskutieren, was relevant ist, dann entsteht was. Und deswegen ist es uns wichtig, nicht nur der eigene Einsatz, sondern eine Wirkung zu haben, Wege zu bahnen, Sachen möglich zu machen und dann wirklich in der Region was zu bewirken. Und das ist dass die Sache, wieso es uns wichtig ist und wieso wir letztes Jahr eingestiegen sind und dieses Jahr entschieden haben, das auch fortzusetzen, um was zurückzugeben, was wir als wirtschaftsnaher oder wirtschaftlicher Akteur sowieso tun würden.
Vielen Dank, Herr Schwarz. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben.
Vielen Dank, großes Vergnügen, schöne Grüße.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.